Tech und Rara.
Das wirklich Spannende an meinem Beruf ist nicht irgendwie über Einwilligungsmanagement und Single Sign-On irgendwie reden zu dürfen, sondern das Spannende ist, jetzt schon ungefähr abschätzen zu können, wie in 2024, 2025 die User Experience für die meisten Leute im Internet sein wird.
Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Rara.
So, herzlich willkommen zu Tech und Trara. Mein Name ist Moritz Stoll, ich bin ja der Moderator dieses Podcasts und in diesem Podcast unterhalte ich mich einmal die Woche mit sehr unterschiedlichen ExpertInnen aus eigentlich allen möglichen Bereichen und versuche gemeinsam mit denen rauszufinden, wie eigentlich deren jeweiliges ExpertInnengebiet funktioniert, welche Fragen man sich darin stellen muss und natürlich auch immer, deswegen heißt das Ganze Tech und Trara, welche Rolle Technologien eigentlich darin spielen. Und diese Woche habe ich das getan mit Jörn Strehlau. Der ist noch gar nicht so super lange CEO der NetID, der European NetID Foundation. Das ist eine Stiftung, die ja sozusagen, deren Stifter sind große, bekannte deutsche Medienunternehmen. Erklärt er dann auch nochmal im Podcast genau, wie das alles aufgebaut ist, was auch so ein bisschen das Ziel der Stiftung ist. Grundsätzlich geht es aber darum, eine Single Sign-On-Lösung aus Europa bereitzustellen für europäische, deutsche, zum Beispiel E-Commerce-Unternehmen, dass die bei sich einbinden können und nicht auf die Dienste von zum Beispiel Google, Apple und so weiter zurückgreifen müssen. Das hat was mit Datenschutz zu tun, das hat aber auch so ein bisschen was mit Datenhoheit zu tun. Gehen wir im Podcast nochmal ein bisschen genauer drauf ein und zum anderen geht es auch darum, das ganze Thema Datenschutzmanagement oder Datenschutzeinstellungsmanagement userinnenseitig so ein bisschen zu vereinfachen und halt auch zu zentralisieren, dass man sozusagen an einer Stelle seine ganzen Einstellungen machen kann als Nutzer. Dieses Thema, das ist ihm bewusst, das ist mir auch bewusst, klingt erstmal relativ langweilig. Er hat auch selber gesagt, auf einer Party ist er jetzt nicht unbedingt der, wo alle sagen, boah, geil, was du arbeitest. Aber es ist tatsächlich, glaub mir, es ist spannend, weil man da sehr, sehr schnell in diese ganze Plattform-Diskussion kommt. Die Macht von Google, Facebook, Apple, was heißt das eigentlich, wenn Apple zum Beispiel eine App verbietet, Daten zu tracken? Das heißt ja nicht, dass die Daten nicht vielleicht noch getrackt werden, das heißt nur, dass die App am Ende, also die, keine Ahnung, wenn es jetzt Facebook ist zum Beispiel, dass die nicht bis dahin durchkommen. Apple aber hat die Daten. Und was bedeutet das eigentlich auf einer vielleicht eher politischen Ebene? Was bedeutet das auch auf einer wirtschaftlichen Ebene? Und warum ist es so wichtig, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen? Und vor dem Gesichtspunkt war das ein unglaublich spannender Podcast. Ich fand aber auch Jörn sehr, sehr nett. Jörn ist wirklich so ein Medien-CEO, der hat auch Erfahrungen, der ist da lange drin. Und trotzdem ist das ein wahnsinnig angenehmer und gar nicht so. Männer in solchen Positionen können manchmal ein bisschen sehr von sich selbst eingenommen sein und auch so ein bisschen versuchen, das anderen so aufzudrücken, wie toll sie sind. Und Jörn lässt da einfach so ein bisschen sich für sich selbst sprechen. Also der ist einfach cool und ich mag den total und ich fand das total angenehm. Und mit dem kann man sich sehr gut unterhalten. Der ist null arrogant. Der ist ganz, ja, so ein ganz. Ich fand den total nett. Ich weiß nicht, das wollte ich einfach nur nochmal gesagt haben. Jörn, ich fand dich sehr nett. Ja, auf jeden Fall das und ein sehr guter Podcast. Und jetzt habe ich 3 Minuten Intro gelabert. Egal. Ehre, wem Ehre gebührt. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Denkt dran zu folgen. Denkt dran zu bewerten. Ihr kennt das ganze Spiel. Links findet ihr in den Shownotes. Bis dann, bis gleich. Herzlich willkommen zu Tech und Trara und natürlich herzlich willkommen Jörn Strehlau. Schön, dass du da bist.
Hallo Moritz, vielen lieben Dank, dass ich dabei sein darf.
Ja, ich freue mich tatsächlich sehr, weil wir haben heute ein sehr spannendes Thema, was, glaube ich, gar nicht so super viele Leute auf dem Schirm haben. Und zwar werden wir uns heute mal über die Organisation, die Stiftung unterhalten, von der du ja Geschäftsführer bist, und zwar die NetID. Das habe ich jetzt soweit korrekt hoffentlich wiedergegeben.
Ja, das ist die European NetID Foundation, genau, ja.
Genau, das ist nämlich ein ganz spannendes Konzept. Wir hatten uns ja tatsächlich mal in Hamburg getroffen und da hast du mir schon so ein bisschen was erzählt über die NetID und was so ein bisschen die Mission davon ist und wie das Ganze aufgebaut ist und auch warum das irgendwie wichtig ist. Aber es ist halt tatsächlich etwas, was, glaube ich, noch gar nicht so bekannt ist. Und vielleicht erzählst du uns erstmal ganz kurz so zusammengefasst, dass alle HörerInnen so ein Bild davon haben, was ist NetID, was ist so die Mission dafür, warum gibt's das und warum arbeitest du dafür? So, das wäre jetzt so der erste Fragenkomplex, den wir einmal abarbeiten können.
Was ist die NetID? Gute Frage. Also wir als European NetID Foundation betreiben die NetID und was wir tun ist, und das ist ein kommt auf Partys und im privaten Umfeld immer sehr gut an, wir machen Single Sign-On und Einwilligungsmanagement Services. Da sagen die Leute immer, da springen sie freudig erregt immer durch die Gegend und sagen, hey, erzähl mir mehr davon. Das hört sich erstmal ziemlich langweilig an. Für den Otto Normalverbraucher ist es das vielleicht auch, aber es ist tatsächlich ein sehr spannendes Thema, weil dieser Markt der Single Sign-On-Dienste sehr, sehr interessant ist, was damit zusammenhängt und wie das Ganze auch funktioniert. Und ein Markt ist, der, wie wir alle wissen, stark von den Amerikanern dominiert ist. Jeder kennt Single Sign-On-Dienste aus den USA, wie Facebook, Apple, Google etc. pp. Und die Stiftung, die European NetID Foundation, tatsächlich eine Stiftung des bürgerlichen Rechts von RTL, ProSieben, Sat1 und United Internet gegründet, hat sich die Aufgabe gesetzt, eine Alternative in den europäischen Markt zu bringen, also nach europäischem Datenschutzrecht, nach europäischem Wettbewerbsrecht und tatsächlich eine Alternative, die halt offen ist für alle Marktteilnehmer hier, für alle Kunden, für alle Webseiten, die es machen wollen, um da auch ein Gegengewicht zu den amerikanisch dominierten Plattformen zu haben. Und warum das relevant ist und wichtig ist, kommen wir wahrscheinlich im Laufe des Gesprächs heute noch dazu.
Ja, genau. Muss man vielleicht dazu sagen, darum geht's heute auch eigentlich. Ne? Also klar, wir machen das alles ein bisschen am Beispiel NetID, aber grundsätzlich fand ich das total spannend, auch im Vorgespräch, so diese, ne, man nimmt das irgendwie auch als Konsument oder als Verbraucher so hin, okay, es gibt diese Option, dass ich mich kann mit Google irgendwo einloggen kann und ja, irgendwie meine Datenschutzeinstellung mache ich in jeder Plattform, also ne, wenn ich nicht möchte, dass so die Klassiker von früher bei Facebook, wer kann sehen was und welche Cookies und so weiter und so fort, aber da steht ja auch noch viel mehr dahinter, also wenn wenn Apple die Hand darauf hat, dass ich in dem Moment, wo ich mich mit Apple irgendwo registriere, auf einmal eine Hoheit auf irgendwelche Daten hat und so, das ist ja noch ein viel, viel komplexeres Thema, was dahinter steht. Und über diese Zusammenhänge wollen wir heute so ein bisschen sprechen, weil, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das ja auch genau der Punkt, wo NetID so ein bisschen ansetzt. Und da finde ich auch ganz spannend, also warum würdest du denn sagen, ist es nötig, dass man zu den amerikanischen Lösungen, also wir reden ja wahrscheinlich auch viel über so E-Commerce-Geschichten, so ein Gegengewicht überhaupt hat. Also warum können wir die nicht nehmen? Weil die sind ja da, die sind technisch gut, die sind einfach zu implementieren als EntwicklerInnen und könnte man ja sagen, ja super, dann konzentrieren wir uns auf andere Sachen.
Ja, und ehrlicherweise machen das ja auch viele und ich denke auch, dass es jetzt grundsätzlich nicht verkehrt ist, das zu machen. Also ich denke grundsätzlich gibt es ja viele gute Gründe für den Single Sign-On oder Single Sign-On Service zu nutzen. Ich denke, das macht für den Endverbraucher Sinn. Ich denke, das macht für jede Webseite Sinn, so einen Single Sign-On zu machen, weil es mal einfach die Conversions, die Conversion-Raten auf Webshops erhöht, weil es die User Experience einfach schöner macht für den Nutzer. Und deswegen sollte man das machen. Die Problematik ist für die amerikanischen Angebote, dass zum einen amerikanisches Datenschutzrecht nicht gleich dem europäischen Datenschutzrecht ist und man natürlich davon irgendwie ausgehen muss, dass Daten in die USA übermittelt werden oder dass eine Datenübermittlung in die USA stattfindet, wenn man mit einem amerikanischen Single Sign-On-Dienst zusammenarbeitet und dann kann das jeder für sich selber entscheiden, ob man das gut findet oder nicht. Jeder Endverbraucher tut das irgendwie jeden Tag, weil er irgendwie Facebook, Instagram, WhatsApp oder was auch immer nutzt, wo man irgendwie gar keine Wahl hat, als da der Übermittlung zuzustimmen. Aber ob das ein Webshop möchte, das ist ja die nächste Frage. Und dann ist natürlich der spannende Punkt auch, du hattest es ja schon erwähnt, die machen das natürlich, ein Apple, ein Facebook, ein Google machen das natürlich nicht nur, weil sie die User Experience für Webshops irgendwie schöner machen wollen, sondern haben natürlich auch eigene kommerzielle Interessen. Und die Frage ist dann natürlich, ob man als Online-Shop oder als Online-Community, als Webseite diese Interessen irgendwie die unterstützen möchte, die vielleicht Apple oder Facebook an der Stelle hat, oder ob diese Interessen vielleicht gegen die eigenen Interessen gegen widerlaufen. Und das ist das, was warum wir glauben und auch unsere Stifter glauben und auch viele unserer Partner glauben, dass es eine Alternative braucht, die halt eben nicht diese kommerziellen Interessen hat, die Apple, Facebook, Google oder Amazon an der Stelle haben.
Ja. Okay, also um nochmal ganz kurz vielleicht zusammenzufassen, was du gerade gesagt hast und auch nochmal zwei, drei Fragen einzustreuen. Also Single Sign-On ist ja erstmal vielleicht für die zwei Leute, die noch nie was davon gehört haben, das ist dann die Funktion, wo ich, keine Ahnung, ich melde mich bei aktuelles Beispiel, ChatGPT. Hast du wahrscheinlich auch mitbekommen, ne? So KI-basierte Textgenerierung. Ja. Wenn du dir da einen Account machst, kannst du halt einfach sagen, mit Google registrieren. Ist aus Nutzersicht sehr angenehm, weil dauert halt dann 3 Sekunden und dann habe ich einen Account bei ChatGPT und kann halt das Tool nutzen. Aber gibt's halt auch, genau, bei diversen kommerziellen Anbietern, bei Online-Shops und so weiter und so fort, und vereinfacht einfach sozusagen auf Nutzerseite den Kaufprozess. Und das wäre jetzt dann die Frage, du hast es gerade auch schon angerissen, was stehen denn da von Seiten wie Google oder Facebook, was sind da für kommerzielle Interessen dahinter? Also ich kann es mir natürlich schon denken, aber ich würde es trotzdem gerne nochmal von einem Experten irgendwie hören. Also warum machen die das so? Wie du schon sagst, die haben kommerzielle Interessen. Welche? Und hat NetID die jetzt auch? Oder was ist dann das Interesse von einer, in Anführungsstrichen, von kommerziellen Interessen gelösten Lösung?
Ja, also erstmal muss man natürlich sagen, dass alle unterschiedlichen Single-Sign-On-Anbieter, die es im Markt gibt, alle kommerziellen Single-Sign-On-Anbieter wahrscheinlich unterschiedliche Interessen dann am Ende des Tages haben. Also Apple hat ein anderes Interesse als Google, also einen anderen Marktangang auch an sonstigen Themen. Aber grundsätzlich bestehen Konzerninteressen. Und jetzt muss man auch den Single Sign-On auch noch ein bisschen über hinwegsehen, also im Laufe der Zeit. Ich denke, als die Single Sign-Ons auf den Markt gekommen sind, gab es noch andere kommerzielle Interessen, als sie heute der Fall sind. Aber wenn man damit anfängt, wo es her es kam, sagen wir mal so, gucken wir ins Jahr 2015, 2016 hin, da gab es, hier in Europa war die Welt noch schön, da gab es noch keine Datenschutzgrundverordnung, da konnte man noch ganz viele Sachen im Datenbusiness machen, die man machen wollte. Und was es da auch gab, da werden sich viele auch noch erinnern, das gibt es heute auch noch, aber das kamen so die ersten Dating-Apps raus, wo man sich, wo man Leute kennenlernen konnte, beispielsweise nehmen wir mal Tinder, was irgendwie der Klassiker ist. Und dann konnte man Tinder sich runterladen und das Erste, was man machen musste, ist logischerweise sich ein Profil erstellen. Und das konnte man entweder selber von Hand aus machen oder man hat sein Facebook-Profil genommen und konnte dann auch noch direkt seine Facebook-Fotos mit dazu machen.
War das nicht anfangs sogar nur über Facebook möglich, wo du das gerade sagst? Ich glaube,
also ich habe natürlich nicht Tinder benutzt, ne? Kann ich sagen.
Ja, ich war nämlich, als das rauskam, bin ich auf jeden Fall noch, ich glaube, ich gerade in der Oberstufe und da haben das viele gemacht und ich hatte aber kein Facebook-Profil. Und hab das, glaube ich, deswegen nicht gehabt, Tinder.
Tja.
Naja, egal, ist auch egal.
Wir sind beide keine Experten, weil wir beide keinen, also zumindest, ich habe auch kein Facebook-Profil, das heißt, wir beide sind wahrscheinlich nicht so im Relevant Set gewesen. Naja, auf jeden Fall konnte man sich damals wahrscheinlich irgendwie ausschließlich und dann später halt optional mit Facebook anmelden. Und das hat natürlich für den Nutzer tolle Mehrwerte geliefert. Man hat sofort die Fotos von Facebook dabei gehabt. Man war sofort ein verifiziertes Account. Man hatte direkt, konnte ausschließen, dass man seine Facebook-Freunden begegnet bei Tinder, was vielleicht ein bisschen peinlich gewesen wäre. All das konnte man durch den Single Sign-On von Facebook machen. Das scheint ja aber auch zu sein, dass da schon mit drin war, dass Daten in beide Richtungen übermittelt wurden. Also da hat ein Datentransfer stattgefunden, nicht nur von Facebook an Tinder, sondern von Tinder an Facebook. Und wenn man sich das vorstellt, warum Facebook das irgendwie unterstützenswert findet, sowas zu tun und was das kommerzielle Modell dahinter war, ist logischerweise ist ein super interessantes Datenpunkt, wenn man weiß, diese Person ist auf der Suche nach Dates. Der möchte Menschen kennenlernen, der ist Single, der oder vielleicht auch nicht Single, möchte vielleicht trotzdem Menschen kennenlernen. Das kann man sehr gut kommerzialisieren, diese Daten. Und dass Facebook Daten kommerzialisiert in ihrer Plattform mit Werbung, ist ziemlich klar.
Was?
Da kann man schöne Menschen drauf machen. Ja. Und da kann man tolle Produkte drauf machen. Und das hat lange Zeit so funktioniert. Jetzt kam natürlich die DSGVO und jetzt kam andere Gesetzgebung, die solche Profilierungen erschweren. Mhm. Also ehrlicherweise sehen wir das, sowas hat Google logischerweise auch damals gemacht, sowas hat Facebook ganz offensichtlich gemacht, aber diese Profilierung auf diese Art und Weise fällt heute schwerer. Und heute sind das andere Geschäftsmodelle, die da wirken. Aber im Grunde funktioniert es immer noch gleich. Wichtig ist diesen Single-Sign-On-Anbietern den direkten Kontakt zum Nutzer zu haben, mit seinem und zwischen einer Plattform, also zwischen einer beispielsweise einem Online-Shop oder einer Online-Community und dem Nutzer sich dazwischen zu packen und diese Verbindung zu nutzen für ihre eigenen Zwecke. Das ist bis heute immer noch so der Fall. Heute nicht mehr ganz so, sagen wir mal, ganz so mit der Keule zu sagen, ich greife direkt sehr hart Daten ab, aber auf andere Arten und Weise.
Ist es denn so, dass ich Single Sign-On benutze, hat man dann seinen Account bei Google, Facebook, Apple und irgendwo eine Referenz sozusagen auf diesen Account in dem jeweiligen Shop. Ja, ne? Das heißt, wenn jetzt der Single Sign-On-Anbieter sagt, und wenn jetzt der Single Sign-On-Anbieter sagt, ich trenne jetzt diese Verbindung, dann ist halt sozusagen auf Shop-Seite, also wenn du jetzt irgendwie einen eigenen Shop hast und du benutzt es, ist halt die Verbindung zu dem Kunden dann auch einfach sofort weg.
Genau, also im Zweifel kann das der Single Sign-On-Anbieter machen oder auch der Nutzer, der halt über den Single Sign-On-Anbieter sagen möchte, ich möchte hier den meinen Account auch dann, also über Facebook möchte ich meinen Account bei Tinder löschen, das ist natürlich schon auch möglich. Genau, aber da ist der direkte Kontakt und was der große Vorteil von einem Single Sign-On für Nutzer natürlich ist, ist zu sagen, ich habe es hier sehr, sehr einfach, mich einzumelden. Und muss vielleicht nicht mal mehr einen Account, ich muss mir vielleicht keine E-Mail-Adresse mehr hinterlegen, wenn ich mein Facebook genutzt habe oder bei Gmail oder bei Apple nutze ich irgendwie im weitesten Sinne meine E-Mail-Adresse, die dahinter liegt. Aber ich gebe nicht mehr direkt da meine E-Mail-Adresse an. Und ich muss auch kein Passwort mehr vergeben. Das heißt, ich kann mich auf einer Webseite einloggen und anregistrieren, ohne dass ich dieser Webseite selber ein Passwort geben muss, ohne dass ich ja selber eine E-Mail-Adresse hinterlegen muss. Das heißt, weder ich noch die Webseite hatten wirklich eine Möglichkeit, aktuell dann erstmal miteinander zu kommunizieren, außerhalb dieses Single Sign-On-Anbieters. Und das ist auf der einen Seite ein großer Vorteil, weil natürlich, ehrlicherweise wissen wir alle, dass das Problem mit den ganzen Passwörtern da draußen und wo Passwörter verloren gehen und dass Leute irgendwie ihre E-Mail-Accounts gehackt bekommen, liegt vor allem daran, dass man für jede Webseite heutzutage sich ein Passwort angeben muss und Leute dann immer das Gleiche benutzen und dann irgendwann fliegt es raus und dann sind halt alle Passwörter des Nutzers irgendwie kompromittiert. Das hilft natürlich ein Single Sign-On auch dabei. Allerdings kontrolliert damit natürlich der Single Sign-On-Anbieter sehr konkret den Nutzerzugang für jeden einzelnen Webshop oder für die Community, die halt diesen Single Sign-On-Anbieter verbaut hat und wo der Nutzer sich mit angemeldet hat.
Okay, das heißt, wir haben diese Schnittstelle, diesen Zwischenpunkt. Man hat einen Single Sign-On-Anbieter, der sitzt zwischen Unternehmen, zwischen Shop, was auch immer und VerbraucherInnen. Und auch VerbraucherInnenseite hat das ja viele Vorteile. Also wir haben ja gesagt, es ist erstmal sehr einfach. Kenne ich persönlich auch. Es ist natürlich super, wenn du Accounts löschen willst, weil sonst, ich weiß, also so, ich habe noch so Accounts, die ich mir mit 12 mal irgendwann gemacht habe bei irgendwelchen Browser-Games. Weiß ich ja nicht mehr, aber die liegen ja immer noch irgendwo rum. Und jetzt, ne, ich nutze NetID nicht, weil ich es auch, bis wir gesprochen haben, noch gar nicht so richtig kann. Und es bietet auch nicht jeder an. Aber dazu kommen wir noch. Aber zum Beispiel, ich mache das halt viel über Google. Und es ist schon sehr cool für mich, dass ich halt in meinem Google-Konto sagen kann, den Account mal löschen, den Account löschen, den Account löschen, ohne dass ich, weil ne, oft kommt man da gar nicht so richtig ran. Also das ist ja ein großer Vorteil, auch hinsichtlich Datenschutz. Aber, und da schlagen wir jetzt so ein bisschen die Brücke zu dem, was ihr macht. Wenn wir sagen Datenschutz, hast du ja auch schon gesagt, die Daten liegen halt nicht in Europa, die unterliegen damit auch nicht unbedingt europäischem Datenschutzrecht. Und da stehen eben halt eigene kommerzielle Interessen hinter. Also Google macht das nicht aus Gutmütigkeit, weil sie sagen, wir sind so lieb zu euch, sondern die haben ja auch ein Geschäftsmodell. Wie unterscheidet sich jetzt NetID davon und wie spielt da diese Komponente mit den Datenschutzeinstellungen, die du ja auch schon angeführt hattest, weil das ist ja Single Sign-On ist ja nur ein Teil des Ganzen. Wie spielt das jetzt zusammen? Gibt es da technische Unterschiede und ihr habt vielleicht kein unmittelbares Geschäftsmodell, aber ich würde euch jetzt unterstellen, so ganz ohne irgendeinen Nutzen passiert das jetzt auch nicht oder doch?
Grundsätzlich kann man natürlich, ich meine, so sehr viele Fragen. Ich fange erstmal an. Ja, also wir sind eine Stiftung und als Stiftung tatsächlich haben wir keine Gewinnorientierung. Das heißt, wir arbeiten nicht für den Kapitalmarkt, wir wollen kein Geld verdienen. Natürlich bezahlt die Stiftung mein Gehalt, da bin ich auch ganz froh drüber, dass das noch funktioniert. Aber wir haben aber ansonsten haben wir nicht den Ziel, selber als Stiftung Geld zu verdienen. Und so Stifter allerdings, ich glaube, das ist kein Geheimnis, wenn man jetzt sagt, dass 1&1, United Internet, RTL, ProSieben, dass die natürlich irgendwie schon gewinnorientiert arbeiten. Und die haben natürlich schon Interesse, auch Geld zu verdienen. Und das machen die aber das machen die mit Werbung in erster Linie auch. Wir wissen ja, dass ProSieben1 und RTL auch viel Geld mit Werbung verdienen. Und für die ist der Zugang zu dem Konsument natürlich genauso wichtig. Und für die ist aber vor allem wichtig, einen freien Zugang zum Konsument zu haben. Und halt einen nicht der von den Plattformen wie Google, Facebook oder Apple kontrollierten Zugang ist, sondern sie wollen den Zugang direkt frei halten zu ihrem Nutzer, damit nicht noch Google und Apple da die Hand zwischen aufhält. Wir kennen alle sehr bekannt das Thema bei Apple, der Rechtsstreit über, wie es mit dem App Store funktioniert, die 30% Gebühr für alle Käufe, die im App Store machen. Das nicht ganz so schlimm im Bereich der digitalen Werbung. Allerdings auch da ist Google und Apple natürlich irgendwie interessiert, den Zugang zum Endnutzer zu kontrollieren, um da auch Geld mit abzuzwacken. Zwischen Webseite und Nutzer, wenn da Werbung ausgeliefert werden soll, dass natürlich das über die Tools und Plattformen der großen Plattformen aus den USA heraus gemacht werden soll. Jetzt wir als Stiftung, wie gesagt, sind neutral, wir sind unabhängig, auch unabhängig von unseren Stiftern glücklicherweise. Und unser einziges Ziel ist es, diesen einen Single Sign-On in den Markt zu bringen, der dann für alle funktioniert. Dieser Single Sign-On, wir brauchen auch User-Profile davon. Also ohne ein User-Profil kannst du nicht ein Single Sign-On anbieten. Deswegen machen es auch so wenig am Ende, ein Single Sign-On zu machen. Du musst erstmal eine gewisse Anzahl an User-Profilen haben. Dafür haben wir beispielsweise 1&1 mit ihren Portalen GMX und Web.de mit dabei am Start, die uns ihre Portale geben, wo wir dann die User-Profile mit der NetID erweitern können, sodass wir dann irgendwie auch 40 Millionen User haben, die wir direkt in Deutschland irgendwie über Single Sign-On einloggen können. Und das machen wir als Stiftung, in dem Bereich Single Sign-On zu sagen, wir möchten, dass sich hier eine Alternative macht. Wir machen dazu auch noch das ganze Thema Einwilligungsmanagement, da hast du recht. Und das ist der spannende Punkt, weil da geht es dann wirklich darum, im Single Sign-On geht es ja wirklich klassischerweise um sowas, wie du gerade beschrieben hast, du möchtest dich bei ChatGPT oder bei, keine Ahnung, bei Otto oder bei irgendwer anders anmelden, um irgendwie deinen Account zu erstellen und nutzt dann Single Sign-On. Das ist jetzt schon noch spannend, aber noch nicht so der springende Punkt. Spannender wird es natürlich dann, wenn du in die ganze klassische, wirkliche Online-Werbung reinkommst und da zu gucken, wie kann ich da die Beziehung zu meinem Nutzer irgendwie kontrollieren. Und wenn ich jetzt hier, ohne jetzt noch weiter ausholen zu wollen, aber wenn man da jetzt reinguckt, ist natürlich der Punkt, und da muss man ins Jahr 2024 reinblicken, dass sich Apple und Google alle gemeinsam und auch Firefox, also mit Mozilla mit Firefox dazu entschieden haben, den Cookie abzuschalten. Das ist ein Thema, das wissen wir, ist vielen Leuten bekannt, einigen noch nicht. Aber dass wir 2024 keine Third-Party-Cookies mehr haben werden, womit heute Online-Werbung und das Internet großteils funktionieren. Und das Thema Einwilligungsmanagement ist super wichtig im Bereich der DSGVO, im Bereich des Datenschutzes, dass man eine ordentliche Einwilligung geben kann. Und Apple und Google haben natürlich ein starkes Interesse, dass Einwilligungen nur noch über ihre Plattform funktionieren, also über den Browser und halt nicht über andere Möglichkeiten eine Einwilligung zu geben. Und auch da machen wir als Stiftung eine Alternative zu sagen, du kannst als Webseite deine Einwilligung, die du mit dem Nutzer erhoben hast, also wenn der Nutzer sagt, ich bin einverstanden damit, dass du meine Daten nutzt für personenbezogene Werbung, dass du das auch speichern kannst außerhalb von Google und Facebook oder Apple oder Firefox, und zwar bei der Stiftung, bei der NetID, und du dann diese Daten auch wieder frei für dich selber nutzen kannst, ohne diesen Middleman dazwischen zu haben, der dann irgendwie Google oder Apple ist.
Okay, also okay, ich versuche das jetzt einmal so ein bisschen zu sortieren. Ich habe jetzt einen großen Fragenpulk gestellt, jetzt haben wir einen großen Antwortenpulk und jetzt sortieren wir das gemeinsam. Das finde ich echt ganz cool. Erstmal ist sozusagen das Single Sign-On, wir bleiben kurz nochmal da und dann komme ich auf das Einwilligungsmanagement von NetID, ist grundsätzlich nichts anderes als das Single Sign-On von Google, nur es ist unabhängig von einem Unternehmen, das ein kommerzielles Interesse hat. Das heißt, auch da geht es darum, natürlich einen Zugriff auf Nutzer zu haben. Auch da geht es darum, dass eher europäische, deutsche Unternehmen sagen, wir wollen unsere Werbung halt auch an den Mann bringen. Und um das zu tun, wollen wir aber nicht noch abhängig sein von Google, Facebook etc., sondern wir wollen das direkt machen können. NetID ist aber nicht daran gekoppelt. Das heißt, ihr müsst in euren Entscheidungen sozusagen nicht unmittelbar eure Stifter zufriedenstellen, dass die sagen, ah geil, dann können wir jetzt ja cool Geld verdienen, sondern natürlich könnte ich mir jetzt, das musst du jetzt auch nicht so sagen, ich weiß nicht, ob du das kannst, aber so aus meiner, also das scheint ein bisschen der Sinn zu sein, weil sonst wären ja nicht die Stifter davon, zu sagen, wir wollen das machen, dass es auch unserem Geschäftsmodell hilft, aber es ist zumindest nicht irgendwie Vorgabe oder so, dass das der Fall sein muss.
Nein, es ist, also so viel kann ich sagen, indirekt, hatte ich es glaube ich auch angedeutet, indirekt hilft es natürlich ihrem Geschäftsmodell, weil sie kein Interesse daran haben, dass Apple, Facebook und so weiter weitere Marktanteile da übernehmen. Aber direkt halt nicht. Und das ist der springende Punkt. Es hilft nicht direkt ihren Geschäftsmodellen. Und
Wir als Stiftung haben halt darüber hinaus keine Geschäftsmodelle. Das heißt, wir sind nicht daran interessiert, weitere User-Daten zu erheben, Profile zu bauen und Werbung damit auszuliefern. Da sind wir sehr explizit nicht daran interessiert, weil wir einen Stiftungsvertrag haben. Und dieser Stiftungsvertrag ist sowas wie unser Grundgesetz in der Stiftung. Und der verbietet uns ganz explizit, sowas zu machen. Von daher haben wir tatsächlich darüber hinaus keine anderen Geschäftsmodelle. Deswegen das Einzige, was wir tatsächlich tun, ist diesen Single-Sign-On-Dienst anzubieten, als Selbstzweck sozusagen, ja.
Ja, okay. Und auf diesen Single-Sign-On-Dienst, den können dann, keine Ahnung, Join zum Beispiel, gibt es das bei Join sogar, ne? Ich habe ehrlich gesagt lange nicht in Join reingeguckt, aber das ist ja ProSiebenSat.1 und dadurch, okay, verstehe. Das heißt, ProSiebenSat.1 in dem Fall zum Beispiel, wenn wir es mal beispielhaft machen, kann auf die Nutzer, die sich bei Join über NetID anmelden, halt einfach ein bisschen besser zugreifen und ist nicht davon abhängig, dass andere Unternehmen, wenn jetzt Google auch noch einen eigenen Streaming-Dienst hat, dass die sagen, wir wollen unseren eigenen Streaming-Dienst pushen, also drücken wir das hier mal ein bisschen. Verstehe. Okay, dann haben wir ja den Part, würde ich sagen, soweit es geht, einmal abgehakt und dann kommen wir zu dem Thema Einwilligungsmanagement. Das finde ich auch ganz spannend, aber da musst du mir noch mal kurz ein bisschen noch ein paar Sachen erklären. Also, ich habe das jetzt so verstanden, dass sozusagen in dem Service NetID haben NutzerInnen die Möglichkeit, an einer zentralen Stelle zu sagen, ich finde es okay, dass Plattform generell oder Plattform XY meine Daten nutzt, um mich personalisiert zu tracken. Und das ist ein bisschen eine Antwort darauf, dass dieser Third-Party-Cookie abgeschafft wird. Kurz vielleicht ein kleiner Einschub für die HörerInnen, die nicht wissen, was das ist. Das ist eine kleine Datei auf eurem Computer. Die hinterlegen Webseiten und darüber erkennen sie euch praktisch wieder. Oder ne, das ist auch, wenn man sagt, ich will keine Cookies, wird ein funktionaler Cookie gelegt, der sagt, dieser Nutzer hat gesagt, ich will keine Cookies. Das ist, ne, weil irgendwie müssen die ja wissen, wer gerade auf sie zugreift und das geht am besten darüber. Habe ich das richtig erklärt? Du bist da der Experte?
Absolut, sehr, sehr gut, ja.
Okay, danke. Genau, und das soll jetzt aber weg und die Idee von den so bekannten Online-Anbietern ist, das soll zentral gemacht werden. Im Falle von, bleiben wir mal bei Google, ist in Chrome, sage ich, ich mache einmal die und die Einstellung und dann wird das in meinem Browser, im Programm Browser gespeichert. Und das heißt, Google hat die Information darüber, was ich an Tracking möchte und was nicht. Wo ist da jetzt der Nachteil für alle anderen?
Der Nachteil für alle anderen, der Nachteil für alle anderen ist, wenn Google der Einzige ist, der weiß, was der Nutzer irgendwie an Einwilligung gegeben hat und auch der Einzige ist, der gleichzeitig auch die Art und Weise der Einwilligung kontrolliert, kann man natürlich Google das so hinstellen, dass ihre eigenen Services vielleicht dadurch profitieren, durch die Art und Weise, wie Google zukünftig im Chrome-Browser Einwilligung anfordert. Natürlich, Google hat nicht nur den Chrome-Browser, Google hat nicht nur die Suchmaschine, sondern Google hat YouTube, Google hat ganz viel im Ad-Business, also Sachen im Online, in der Online-Werbung, die irgendwie Google kontrolliert sind. Der größte Auslieferer und der größte Käufer und Verkäufer von Werbung sind Google-Plattformen. Und natürlich haben die ein so sehr großes Interesse, dieses Consent des Nutzers, dieses Einwilligungsnutzers zu kontrollieren und auch die Art und Weise, wie der Nutzer es geben kann, zu kontrollieren. Das ist sehr problematisch, weil dementsprechend Google für jede Webseite, und heute, wenn wir über die meisten Webseiten reden, sind die heute werbefinanziert, also zumindest die Webseiten, die einen Publikumsfokus haben, sind werbefinanziert, diesen Strom der Werbefinanzierung sehr konkret zu kontrollieren. So nicht nur dadurch, dass sie der größte Käufer und Verkäufer von Online-Werbung sind, sondern dass sie auch gleichzeitig die Art und Weise, wie Nutzer ihre Einwilligung geben und speichern können, zu 100% kontrollieren, weil zukünftig alles über den Browser gespeichert werden soll. Das ist in der DSGVO so vorgesehen, in der Datenschutzgrundverordnung. Da wurde gesagt, der Browser soll als Zugriffsmöglichkeit für den Nutzer genau diese Funktion machen. Hat natürlich aber für alle Webseiten den großen, großen Nachteil, dass dementsprechend Google, der größte Betreiber von Browsern, mit dem Chrome-Browser, der über 50% Marktanteil hat in Deutschland, dann sehr konkret sich da als da alles kontrolliert in der Mitte. Mhm. Und das bringt sehr viele Nachteile, vor allem in der Art und Weise, wie dann Einwilligungen verarbeitet werden können und halt vor allem, was passiert, wenn keine Einwilligungen gegeben werden. Du hast gesagt, das war nicht hundertprozentig korrekt, dass man irgendwo zentral das irgendwie abspeichert und sagt, ich möchte einmal hier das in meine Einwilligung, die ich so geben möchte, sondern idealerweise sollte eine Einwilligung natürlich immer noch webseitenspezifisch sein. einer Webseite, die du, der einen Webseite möchtest du vielleicht die Einwilligung geben für diese und jene Daten. Der anderen Webseite hast du vielleicht kein Interesse, dass diese Daten von dir erhebt. Also genau das, was wir heute haben mit dem Cookie-Banner, der auf jedem auf den Nerv geht. Auch das möchte man zukünftig ja auch weiterhin haben, dass Nutzer in der Lage ist zu sagen, ich möchte hier differenzieren zwischen unterschiedlichen Webseiten. Mhm. Und das kann man gegebenenfalls dann zukünftig nicht mehr so sehr, wenn das alles zentral abgespeichert wird, weil Google natürlich dann irgendwie schon noch immer das Ganze kontrolliert. Ja.
Mhm. Okay, verstehe. Ja, das heißt, die Zukunftsvision da wäre eigentlich, keine Ahnung, ich bin in Chrome oder Firefox, ich gehe auf eine Seite und dann sagt mein Browser mir so, hier jetzt, was erlaubst du, was nicht? Und wir blocken das dann weg. So, das heißt, das an sich auch erstmal, also unabhängig jetzt davon, wer da was kontrolliert, auch wieder ganz cool für die Webseitenbetreiber, weil man halt diese Verwaltung von wann darf ich was, welches Tracking erlauben, wann nicht und so, wenn das automatisch geblockt wird, ist erstmal, also jetzt ist ja so, wenn du es nicht hundertprozentig richtig in deine Website einbaust, bringst du dich ja in Probleme, wenn der Browser das direkt wegblockt oder irgendein Service, der dazwischen steht, dann selbst wenn es nicht richtig eingebaut wäre, es wird ja einfach geblockt. So, das ist ja schon mal ein Vorteil. Jetzt ist aber, ja, okay, du siehst besorgt aus.
Nein, alles gut.
Ja, sag gerne, du hast, glaube ich, einen Gedanken dazu.
Ich glaube, um nochmal auf den Kern zu kommen, der große Nachteil ist, wir haben Webseiten, die sich, nehmen wir jetzt mal ein Beispiel, eine FAZ, eine Bild, ein Spiegel, die sich mit Werbung finanzieren. Mhm. Und diesen Sachverhalt ist, glaube ich, jedem Menschen bekannt, bewusst, oder den meisten Menschen bekannt und bewusst. Und das funktioniert auch für die meisten ganz gut, weil man sagen kann, hey, entweder möchte ich jetzt hier, das akzeptiere ich mit der Werbung und ich verstehe, dass hier Werbung ausgeliefert wird und damit möchte ich mitmachen oder halt nicht. Heute kann ich in meinem Cookie-Banner sagen, ich akzeptiere es oder ich akzeptiere es nicht. Das wird zukünftig halt nicht mehr der Fall sein, weil diesen Cookie-Banner natürlich, wenn es keine Cookies mehr gibt, ist auch dieser Cookie-Banner obsolet. Dann muss man die Frage stellen, welche Daten übermittle ich an eine Webseite, welche bin ich bereit zu geben. Und wenn man das im Hinterkopf hat, wird man sich vorstellen können, dass 2024, wenn die Cookies dann weg sind, Webseiten ganz anders funktionieren werden. Und dann werden nicht mehr diese Herausforderung, die du jetzt gerade machst, irgendwas falsch zu verbauen oder nicht falsch zu verbauen, die wird dann gar nicht mehr so geben, weil es tatsächlich wie du gerade gesagt hast, ist nicht mehr da. Und ich bin mir aber nicht sicher, ob das wirklich positiv für die Webseitenbetreiber ist, sondern das wird wahrscheinlich für die meisten eher negativ sein, weil es dazu führen wird, in einer Entscheidungsfindung zu sagen, lieber Nutzer, möchtest du die Einwilligung geben, ja oder nein? Bist du bereit, mir Daten zu geben? Nutzer sagen eher nein. Ja, also ehrlicherweise, wenn du eine Möglichkeit hast zu sagen, ja oder nein zur Datenübermittlung, sagt der Großteil der Nutzer, nee, lieber nicht. Nachvollziehbarerweise. Ja. Und dann ist die Frage, wie finanzieren sich diese Webseiten dann? Und dann werden wir in eine Situation reinkommen, wo Webseiten sich über andere Finanzierungsmodelle Gedanken machen müssen oder halt irgendwie sich nicht mehr finanzieren können. Aber dann haben wir ein Internet, in dem alle großen Nachrichtenportale bezahlpflichtig sind, wo man halt diese Modelle, wie man heute hat, entweder bezahlen oder bezahlen mit deinen Daten, dass bezahlen mit deinen Daten halt nicht mehr so ein relevanter Faktor ist, weil es keine Daten mehr übermittelt werden.
Ja. Okay. Verstehe. Also aus Datenschutzsicht für die Nutzer, unabhängig jetzt davon, dass da ein Konzern ist, der verwaltet, ne, den Faktor lasse ich mal kurz raus, aber erstmal die Tatsache, dass diese Art des Einwilligungsmanagements sich so ändert, aus Datenschutzsicht ja eigentlich, was man will, aus wirtschaftlicher Sicht für diverse Seiten problematisch, weil die Geschäftsmodelle, wie sie aktuell laufen, dann nicht mehr funktionieren. Wie ist es jetzt, also weil, wie ist jetzt die Regelung, die Lösung von euch? Also wie hebt ihr euch davon ab? Wie geht ihr das Problem überhaupt an? Also wie ihr geht ein Problem an, aber ich meine, zielt es genau auf diese Thematik auch ab? Also dass eine FAZ nicht pleite geht, weil sie sich nicht mehr finanzieren kann?
Ja, in der Tat, genau. Also das ist der springende Punkt von dem, was wir dann tun. Neben dem Single Sign-On in diesem Einwilligungsmanagement-Bereich zu sagen, wir wollen halt eben nicht nur das Thema des Single Sign-On, das natürlich irgendwie schon inhaltlich sehr eng daran ist, zu sagen, ich möchte mich einloggen, das Thema, ich möchte ein Profil, mit meinem Profil mich einzuloggen, ist auch sehr nah mit dem, ich möchte mein Profil nutzen, um meine Einwilligung zu speichern. Das ist ein zentraler Punkt von dem, was wir tun. Und genau da gehen wir rein, zu sagen, die Alternative, die du als Webseite hast zu einer Einwilligung, also die zukünftig zur Einwilligung sein werden. Du wirst keine Einwilligung mehr über Third-Party-Cookies speichern. Es gibt dann die Alternative, deine Einwilligung über den Browser zu speichern. Das, was Google mit Chrome macht, das, was Firefox mit Firefox macht, das, was Apple mit Safari machen, dass du da eine Einwilligung speichern kannst. Und Safari als Beispiel, wir haben jetzt viel über Google gesprochen, aber Safari, da gibt's halt überhaupt keine Einwilligung. Da wird einfach gesagt, es gibt hier keine, es werden keine Daten gespeichert und auch deine First-Party-Daten werden nach ein paar Tagen gelöscht. Dazu zu sagen, wir wollen eine Alternative machen, die halt nicht in diesen Browsern drin hängt, sondern außerhalb der Browser funktioniert, über dein User-Profil, der das gleiche, das User-Profil des Nutzers, der, womit er sich zum Beispiel auch im Single Sign-On anmelden kann, zu sagen, ich möchte als Nutzer meine Einwilligung für die FAZ in meinem NetID-User-Profil speichern und sagen, ich erlaube der FAZ, und das speichere ich in meinem NetID-Profil, personenbezogene Daten für mich zu erheben und auch diese zu verwenden für Werbezwecke. Und das ist der Punkt, wo wir sagen, das ist die Alternative zu dem, was die amerikanischen Plattformen draus machen, dass du halt nicht davon abhängig bist als Webseite, ob Safari dir erlaubt, Daten vom Nutzer zu erheben, ob Google es dir erlaubt, Daten vom Nutzer zu erheben und welche Art und Weise von Daten. Also die Frage ist ja auch, was erlauben sie dir eigentlich dann durchzulassen? Da kann man wahrscheinlich einen eigenen Podcast zu machen und da gibt es relativ viele Podcasts dazu, was Google irgendwie mit ihrer Privacy Sandbox macht und vorhat. Genau da reinzuschauen, zu sagen, hey, wir möchten die Webseite, wir möchten, dass der Nutzer und die Webseite, die der Nutzer besucht, tatsächlich eine eigene Beziehung zueinander pflegen können, ohne diesen Mittelmann dazwischen, der Webseite vorschreibt, was sie an Daten zu erheben darf und auch dem Nutzer irgendwie vorschreibt, was er an Daten übersenden kann an einer Webseite. Da wollen wir sagen, wir sehen es nicht ein, dass Google oder Safari oder Firefox diejenigen sein sollen, die das irgendwie verwalten, sondern wir wollen die Webseite und den Nutzer in die Lage versetzen, ihre persönliche Beziehung, die zwischen der Webseite und dem Nutzer besteht, auch tatsächlich persönlich und direkt miteinander zu verwalten.
Verstehe, okay. Und das funktioniert auch technisch. Also ja, offensichtlich funktioniert es technisch. Aber ich frage kurz, wie es, also wenn ich jetzt mit Safari FAZ lese, ich bin zwar mit meinem NetID-Profil gerade bei FAZ angemeldet, ich habe auch gesagt, das geht, aber Safari blockt eigentlich alles an Tracking. Das heißt, aber was ich auf der Webseite selber tue, das wird trotzdem erfasst und das. Ja, gut, klar, das ist ja.
Genau, das also, ist, ich, genau, dann On-Site-Ding.
Ja.
Genau, das wird schon erfasst und das, dadurch, dass sie in ihrem System, in ihrem CRM-System oder in ihrer CDP, was auch immer, diese Informationen dann in der NetID-Account-ID mit dranhängen können, bleibt das natürlich an deren Server und auf unseren Servern dann so gespeichert, dass es auch unabhängig von dem ist, was Safari, ob Safari sagt, ich lösche hier Daten oder ich lasse nur einen gewissen Datenstrom zu. Dann setzen wir es, genau, dann ist es auch möglich für Webseiten, diese Informationen weiterhin persistent für Nutzer in der Einwilligung zu speichern, ja.
Ja, okay, verstehe. Das allerdings, oder damit das so funktioniert, wie man das hofft, müssen es ja sehr viele Leute machen. Also wenn man die FAZ sagt, okay, geil, wir sind jetzt unabhängig davon, bräuchte ja eigentlich fast jeder Leser ein NetID-Profil. Oder ein großer Teil.
Genau, also damit. Absolut. Ja. Das ist natürlich wie so vieles in Skalen, ein Business, was auf Skaleneffekte basiert. Und da braucht man eine kritische Masse an Profilen. Und deswegen, ich hatte es am Anfang auch schon erwähnt, Single Sign-On technologisch beispielsweise ist ein sehr, sehr, kann sich jeder mehr oder weniger einen eigenen Single Sign-On-Dienst aufbauen. Es gibt da Standard-Software-Bibliotheken, für die man sich runterladen kann und dann kann man sich einen eigenen Single Sign-On-Dienst erstellen. Die Herausforderung ist, wo kriegt man die bestehenden User-Profile her? Wir haben jetzt bei der NetID glücklicherweise schon 40 Millionen User-Profile drin. Dadurch, dass 1&1 seine Kunden in der Lage versetzt hat, ihre Gmx und Web.de-Portale genau dafür zu nutzen. Das ist natürlich immer noch die freie Entscheidung eines jeden Nutzers zu sagen, ich möchte das auch für dich tun, aber da gibt's die Möglichkeiten sind da. Und dann muss man natürlich so viele Webseiten wie möglich dahin kommen, zu sagen, ich verbaue das jetzt, als auch irgendwie Nutzer noch mehr auf die Idee kommen, sich ein NetID-Profil zu erstellen. Ja. Jetzt wird das aber, und ich hatte schon ins Jahr 2024 hinausgeblickt, was jetzt irgendwie sich am Ende des Jahres 2022 gar nicht mehr so weit anfühlt. Nee. Und es wird anders. Und es wird anders sein. Und es wird anders funktionieren, wie 2024 das Internet funktioniert. Ich denke, das Spannende, also das wirklich Spannende an meinem Beruf ist nicht irgendwie über Einwilligungsmanagement und Single Sign-On irgendwie reden zu dürfen, sondern das Spannende ist, jetzt schon ungefähr abschätzen zu können, wie in 2024, 2025 die User Experience für die meisten Leute im Internet sein wird. Mhm. Und jetzt, wenn man weiß, dass die werbefinanzierten Geschäftsmodelle schwieriger werden, sobald diese Cookies nicht mehr da sind, wobei man jetzt irgendwie versteht, wie die Plattformen Google und Facebook und Apple und Amazon sich dazwischen positionieren und wie das in die Geschäftsmodelle der Publisher in Europa, also eine Axel Springer, eine ProSieben, RTL und so weiter, eingreift. Und was es dann auch auf gesetzgeberischer Seite passiert, dann ist es klar, dass das Internetnutzungsverhalten ganz anders aussehen wird. Und wir werden, und das ist ziemlich absehbar, in 2024 werden wir viel mehr Webseiten haben, auf denen wir uns registrieren müssen. Weil dieser Cookie-Banner, wie wir ihn heute kennen, der heute alle nervt, also auch Webseiten nervt, aber vor allem auch die Nutzer nervt, alle irgendwie sind genervt davon, der wird halt nicht mehr existent sein. Und dann ist die Frage, wenn ich als Webseite nicht mehr meine Einwilligung über den Cookie-Banner speichern kann und wenn ich als Webseite nicht mehr Werbung ausliefern kann, personenbezogene Werbung über den Cookie, muss ich mir was anderes einfallen lassen. Also entweder muss der Mensch dann bezahlen für den Zugriff auf die Bild.de oder muss sich irgendwie anderweitig hier authentifizieren, damit ich personenbezogene Werbung machen werde. Das heißt, wir werden zukünftig als Nutzer wahrscheinlich in eine binäre Entscheidungssituation reinkommen, zu sagen, entweder logge ich mich hier ein und akzeptiere personenbezogene Daten aufgrund meiner Login-Daten, die ich gegeben habe, oder ich logge mich hier ein und akzeptiere, dafür bezahlen zu müssen, kriege als Gegenwert dann aber keine personenbezogene Werbung ausgeliefert. Das wird in 2024 die beiden Optionen sein, mit denen man die meisten Webseiten betreten kann, und halt nicht mehr diese Option wie heute, ich stimme einfach allen Cookies zu. Und damit muss ich mir keine Entscheidung treffen, wie ich das Ganze machen möchte. Das wird sich 2024 anders darstellen. Und dann wird auch dieses Thema Skaleneffekte über Login-Dienste, wie eine NetID, aber auch alle anderen Login-Diensten, um einiges größer werden. Weil dann natürlich spannend ist zu sagen, ich möchte selber nicht, als jede einzelne Webseite kann natürlich davon profitieren, über einen Login-Dienst, heute reden wir, wenn wir über Singles on Ons reden, über irgendwie E-Commerce-Plattformen. Wir werden zukünftig halt auch über genau diese Online-Publikationen wie eine Bild, eine FAZ reden, die auch da ihre Leute einloggen.
Ja, okay, verstehe. Also, aber das ist ja erstmal grundsätzlich, also ich finde, das klingt eigentlich gut auf einer gewissen Ebene. Also zumindest aus Nutzersicht und auch ehrlich gesagt aus Plattform-Anbietersicht, also wenn wir über Zeitung reden oder auch über Shops, alles Mögliche. Weil es ja wirklich eine direktere Verbindung, ich glaube, ich beginne jetzt auch wirklich im Laufe dieses Podcasts noch mehr zu verstehen, weil wir haben ja diese Chance einer direkteren Verbindung zwischen Website und Nutzer, indem du halt sagst, du musst dich hier registrieren, weil sonst können wir mit dir überhaupt nicht arbeiten. Und dann kannst du dir aussuchen, bezahlst du mit deinen Daten oder bezahlst du mit Geld, so, weil das, was wir hier machen, ist nicht umsonst. Das finde ich erstmal auch, schafft ja auch wieder eine gewisse Wertschätzung gegenüber Inhalten zum Beispiel. Und bei Podcasts zum Beispiel kenne ich das mittlerweile auch, dass die halt auch sagen, wir haben den klassischen Podcast, der ist kostenlos, aber ihr habt halt Werbung die ganze Zeit. Oder ihr macht, ne, Patreon war ja auch so ein Ding, ihr bezahlt irgendwie über Patreon und dann kriegt ihr die Folgen halt komplett ohne Werbung und ne, das könnt ihr euch einfach aussuchen. In dem einen bezahlt ihr mit euren Daten, in dem anderen halt mit eurem Geld. So, also, finde ich an sich ganz gut, dass man auch diese Entscheidung hat. Und ich verstehe jetzt, dass sozusagen jetzt der Punkt ist, diese Entwicklung wird kommen, die lässt sich nicht ändern und jetzt muss man aber aufpassen, dass diese Verbindung, die da entsteht und die ja auch forciert wird, nicht auch komplett dominiert wird von 3-4 großen Firmen, die sehr, sehr viel Geld haben und dann sozusagen ihre Hoheit noch stärker ausbauen. Weil das ist ja, also ich meine, wenn man auf Google guckt, so von einer Suchmaschine zu eigentlich irgendwie alles, ist halt ein krasser Weg. Und die gehen ja genau diesen Convenience-Weg. Ne? Wir machen ein Produkt, was sich super gut benutzt, so dass es unverzichtbar wird und dann sind wir eigentlich überall mit drin. Und dass man da sozusagen da jetzt irgendwas mit reinwirft in diesem Pool, um da halt dass da nicht so Monopole entstehen.
Genau so ist es. Also du hast es perfekt genau beschrieben, was so das Ausgangsszenario ist. Genau das sind die Gründe, warum wir es tun. Und du sprichst Convenience an. Ich meine, im Online-Business ist Convenience der entscheidende Faktor. Die Plattform, die die meiste Convenience biete, ist auch das, was ich durchsetze. Und Single Sign-On ist natürlich für Nutzer ein reines Convenience-Tool. Aber ja, das ist genau der Grund, warum wir jetzt da sind, warum wir diese hier jetzt gerade wie aktiv geworden sind seit 2018, weil das kommt. Wir werden, diese Situation wird sich verändern und das meiner Meinung nach persönlich ist es natürlich eine sehr, sehr positive Entwicklung, wenn man nämlich heute anschaut oder wenn man sich anschaut, wie heute noch, aber früher viel mehr online, die Online-Werbung funktioniert hat, dann ist das ein Zustand, der wirklich nicht nur aus Datenschutz, also nicht nur für den harten Datenschutz, Datenschützer da draußen irgendwie unerträglich war, sondern ganz klar auch für den Nutzer. Also da gibt es so viele, also man so viele Unternehmen, wie einem über einen Daten gesammelt hat, ohne dass man jemals von diesen Unternehmen gehört hat, weil man noch nie Kontakt, also wirklich echten Kontakt mit diesem Unternehmen hatte, das ist einfach kein Zustand, der irgendwie in Ordnung war. In der Zukunft wird man sehr viele 1:1 Beziehungen zwischen Webseiten und Nutzer haben. Und das finde ich gut. Ich glaube, jeder Nutzer oder jeder Hörer deines Podcasts wird ein paar Webseiten benennen können, auf die er regelmäßig geht, wo er auch bereit ist zu sagen, hey, mit dieser Webseite bin ich auch tatsächlich bereit, eine Beziehung einzugehen im Rahmen einer Registrierung. Aber es wird halt auch, und das ist natürlich die Kehrseite, es gibt da draußen eine Myriade von Webseiten, die halt nicht auf diesen Listen von Nutzern genannt werden. Und was macht man mit diesen Webseiten? Was macht man mit Webseiten, wo man einmal alle 3 Monate drauf geht, ist man da auch bereit, sich einzuloggen? Ist man da auch bereit, irgendwie dann die Entscheidung treffen zu müssen, Daten oder Geld? Und auch da, das wird schwierig für die werden, für diese Webseiten, aber auch gerade diese Webseiten brauchen natürlich dann wiederum eine Single-Sign-On-Lösung, weil wenn man dann sagt, hey, lieber Nutzer, du hast jetzt immer noch die Möglichkeit, du musst halt nur einen Klick machen und entweder das ist die Net-ID oder das ist Google oder das ist Facebook, dann hilft man auch diesen Webseiten damit. Wenn man einmal fragt, keine Ahnung, gib mir ein Kochrezept für Plätzchenrezepte, was man ungefähr einmal im Jahr wahrscheinlich macht, so jetzt um diese Jahreszeit, dass diese Website auch in der Lage ist, diese binäre Entscheidung zu machen. Und da wird wahrscheinlich kein Nutzer sagen, ich bin jetzt bereit, 3 Euro hierfür zu bezahlen. Der wird seine Einwilligung aber vielleicht zu personenbezogener Werbung geben.
Ja, und das Ganze könnte ja auch für redaktionelle Inhalte einen ganz guten Vorteil haben, weil eben dieser Kampf um möglichst viele Klicks nicht mehr ganz so krass ist, wenn du sagst, so ich gehe stärker auf diese 1:1 Beziehung und ich versuche, weil du musst ja die Leute einfach auch ein bisschen stärker an dich binden und du musst ein bisschen mehr bieten. Und das kann auch sein, also vielleicht ist das auch gerade mega naiv, aber in meinem Wunschdenken sorgt das ein bisschen für einen Anstieg von Qualität so in den absolut, Inhalten, die publiziert werden.
Also da bin ich auch oder ziemlich sicher, die mehr belohnen. Ich denke, dass qualitativer Journalismus, qualitative Publikationen dazunehmen werden dadurch, weil, wie du es gerade richtig beschrieben hast, dieses ganze einfach nur nach Klicks jagen, um so viele Menschen wie möglich auf seine Webseite zu holen und die einfach schnell mal eine Werbeanzeige rauszuliefern, das wird nicht mehr der Haupttreiber eines Geschäftsmodells sein, sondern dann wird es wirklich wichtig sein, wo habe ich die Leute, die wirklich bewusst auf meine Webseite kommen, die wirklich lange und intensiv sich mit meinen Inhalten auseinandersetzen. Und das wird sehr viel wichtiger werden in der Zukunft. Ja,
und auch, also ich meine, das ist jetzt alles noch so ein bisschen super weite Zukunftsmusik, aber wenn wir jetzt so irgendwie über dieses ganze Metaverse-Gedöns reden, ne, also was auch immer der Begriff bedeutet und so, das will ich jetzt gar nicht so tief reingehen. Aber wenn wir einfach mal sagen, für mich schließt das auch mit ein, dass wir einfach eine standardisierte Form davon haben, wie wir mit Daten interagieren, und die wird halt perspektivisch wahrscheinlich nicht mehr nur über, ich habe einen Monitor, mit dem ich interagiere, sondern vielleicht auch über 3D, über VR-Interaktion, AR-Interaktion, und das einfach, damit das technisch möglich ist, ne, also damit ich, keine Ahnung, mir eine VR-Brille aufsetzen kann und in einem 3D-Interface mich durch Daten navigieren kann, die auf irgendeinem Server liegen, da passiert ja viel mehr, also viel mehr Tracking, ne, ein Browser kann tracken, wo ich hinklicke, das war's. Eine VR-Brille, da laufen super viele Sensoren, die scannen den Raum, die scannen meine Hände, da, ne, wie bewege ich mich, wie groß bin ich, was für eine Armspannweite habe ich, all solche Sachen, das ist jetzt nur ein sehr, sehr banale Beispiele, aber auch da ist es ja dann einfach noch viel wichtiger, dass man auf Nutzerseite gut nachvollziehbar verwalten kann, welche Daten bekommt eigentlich wer. Also das ist tatsächlich ja, ne? Also wenn du jetzt dir die Meta-Quest aufsetzt, dann kannst du dir sicher sein, dass diese Daten irgendwo bei Facebook halt landen.
So. Ja, und das ist ein super Beispiel, aber ich hätte heute Morgen ja schon erwähnt, dass ich mir häufig auch deine Podcasts anhöre. Ich hatte am Wochenende nochmal den Podcast Car Connectivity angehört. Mhm. Auch ein super Beispiel. Also ja, was da in Autos an Daten zukünftig anfallen werden. Und möchte man als Nutzer, dass Facebook all diese Daten hat, die ich in meinem Auto habe, wo ich hinfahre, was ich tue? Oder möchte ich das anders machen? Genau das, also das Thema Einwilligungsmanagement, das Thema Datenverwaltung ist ein super spannender Punkt. Für die meisten halt noch nicht. Also wie gesagt, ich muss jetzt sagen, es ist weiterhin noch nicht der, ich bin immer noch nicht der Mensch auf einer Party, der jetzt irgendwie die spannendsten, glaube ich, Gespräche, als der spannendste Gesprächspartner ist für die Menschen, wenn ich über meinen Beruf erzähle. Aber es ist durchaus zukunftsweisend. Und das Gute ist, jetzt sind wir, wie gesagt, weit in der Zukunft, vielleicht nochmal irgendwie in die Gegenwart reinzukommen. Wir haben jetzt sehr viel über die Businessmodelle gesprochen und so. Aber natürlich haben wir auch das ganze Thema Datenschutz und irgendwie wie es auch in kartellrechtlich aussieht. Das haben wir noch gar nicht so richtig beleuchtet, aber wir haben gesagt, warum Single-Sign-On-Dienste genutzt werden, wofür das gut ist für Shops. Aber wenn wir zum Beispiel zurückgehen und wir jetzt mal die EU-Daten und EU-Gesetzgebung angucken, gibt es da sowas wie den Digital Services Act und Digital Markets Act, was super spannend ist. Und es ist genauso wie bei Payment-Lösungen von Google und Apple, wird man genauso heute, wenn man irgendwie als Webshop ein Single Sign-On anbietet, wird man gezwungen von Apple oder Google, dann auch den Single Sign-On von Apple und Google zu verbauen. Das heißt, wir haben heute eine Situation, wo Google und Apple ihre Marktmonopol, also Marktmachtstellung so stark ausnutzen an der Stelle zu sagen, hey, ich möchte auch, dass du hier dein Apple-Login verbaust, wenn du ein Single Sign-On verbaust, und ich möchte auch, oder möchten in Anführungszeichen, sondern ich will explizit, dass du das tust. Ansonsten kommst du nicht bei mir durch den App Store durch, wenn du nicht auch den Apple Single Sign-On drin hast. Und das zeigt, glaube ich, noch viel mehr, warum, also wie wichtig Apple und Google und Facebook dieses Geschäftsfeld ist, dass die wirklich Webseiten und Apps dazu zwingen, das zu verbauen und dass extra eine EU-Gesetzgebung wie der Digital Markets Act jetzt herkommen muss und sagen muss, dieses Verhalten ist illegal. Ja. Das finde ich super spannend, also was da gerade im Hintergrund noch passiert.
Das stimmt. Ja, ich fand das auch in unserem Vorgespräch ganz spannend, als du, da ist mir auch erst klar geworden, ne, also man sagt ja immer so, ja, Apple ist ganz gut mit Datenschutz, du kannst halt überall App-Tracking verbieten und so. Und man sagt, ja, aber das heißt ja nicht, dass die Daten nicht irgendwo da sind. Sie gehen halt nur nicht bis zur App. Aber Apple hat sie halt auch. Oder es ist genauso wie wenn du auch als Entwickler irgendwie bei der Quest, ne, dem VR-Headset an irgendwelche rohe Sensordaten willst. Geht nicht, aus Datenschutzgründen. Aber es heißt ja nicht, dass die rohe Sensordaten nicht irgendwie da sind. Sie sind halt bei Meta. Also so. Und das finde ich spannend. Also das heißt, man kann eigentlich sagen, wir müssen so langsam so ein bisschen inhaltlich einen Abschluss finden. Was da technisch passiert, ist eigentlich nicht schlecht. Wir müssen nur aufpassen, dass nicht die Leute, die den Bottleneck bereitstellen, auch die Leute sind, die davon profitieren. Und da brauchen wir irgendwie ein System, das, keine Ahnung, das ist ja das, was ihr versucht, dass man eine Instanz hat, die regelt dieses, was darfst du, was nicht. Und es gibt eine Instanz, die dann sozusagen auf der anderen Seite dieses Bottlenecks sitzt. Und problematisch ist es, wenn Google sagt, was du an Daten darfst und was nicht, und aber die Daten alle bekommt, so. Und wenn aber die Daten erstmal die sozusagen nicht weitergegeben werden, woanders landen und so, dann, das war jetzt ein bisschen konfus, aber ich glaube, man hat's verstanden, oder?
Also ich hab's verstanden, aber was du meinst. Genau, ich bin auch im Thema drin. Aber ja, ich würde sagen, perfekte Zusammenfassung ist, derjenige, der die Daten verwaltet und speichert für einen Nutzer und für eine Webseite, sollte nicht auch gleichzeitig kommerzielle Interessen haben mit diesen Daten. So würde ich es beschreiben. Ja. Also du solltest sagen, es sollte sowas wie eine neutrale Instanz geben. Und da sind wir von überzeugt, dass das notwendig ist, die den Single Sign-On verwaltet, die Einwilligung verwaltet, die deine Daten verwaltet für dich und die halt nicht darüber hinaus noch Geschäftsmodelle betreibt, die von deinen Daten profitieren können.
Ja, das finde ich einen sehr guten Schlusssatz für das Thema. Ich würde dich aber trotzdem noch gerne um eine Sache bitten. Und zwar haben wir so eine ganz lockere Kategorie in diesem Podcast. Einfach dadurch, ich habe ja jede Woche Gäste, die super unterschiedlich sind. Alle zwei Wochen. Wir sind ja mittlerweile zweiwöchentlich. Und ich versuche eigentlich immer so ein bisschen so Empfehlungen von den Gästen einzuholen. Also gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist meine Empfehlung der Woche. Das ist das, wo ich sage, das hat mich mega begeistert. Das würde ich den HörerInnen von Tech und Trara gerne mitgeben. Das sollte man sich mal angucken, schauen, lesen, spielen. Irgendwie irgendeine Empfehlung, die du hast, wo du sagst, ich habe sonst was ich empfehlen kann. Wenn du noch überlegen dann möchtest, also ich gebe auch mal Empfehlung.
Genau.
Ja. Ich habe rausgefunden, also das, ich muss ein bisschen ausholen. Computerspiele, also eigentlich spiele ich ganz gerne, aber haben irgendwie so ein bisschen aufgehört, mir Spaß zu machen. Und ich habe gemerkt, dass ich da halt auch einfach zu angestrengt bin. Dass ich zu sehr versuche, irgendwie gut da drin zu sein und dann irgendwas Komplexes, wo man sich reinfuchsen muss und so. Und ich bin gerade so ein bisschen auf dem Trip zu sagen, hey, spiel doch mal Spiele, die einfach halt Spaß machen, so primär. Also kann ja auch mal sein, dass was Komplexes Spaß macht, aber es muss ja nicht immer komplex sein, es kann ja auch einfach mal Spaß machen. Und da habe ich mich jetzt in ein Spiel sehr verliebt, das heißt Dorfromantik. Das gibt es für PC, Switch, PlayStation, das gibt es so ziemlich für alle Plattformen. Verlinken wir auf jeden Fall auch nochmal. Ich glaube, wir verlinken uns mal mit einem Affiliate-Link, weil warum nicht? Und Dorfromantik ist eigentlich eine Art Brettspiel. Das ist jetzt tatsächlich wohl auch als Brettspiel rausgekommen. Und man legt so Hexagone, sind das, glaube ich, aneinander. Und die wiederum, da sind dann Landschaften drauf. Also Wälder, Städte, Felder, Flüsse. Und dann muss man die halt so aneinander legen, dass man damit praktisch Landschaften baut. Und man kriegt halt Punkte. Und man kriegt dann auch so kleine Aufträge. Das heißt, dann kommt eine so eine Karte praktisch und die sagt dann, du musst jetzt 5 Felder an dieses Feld ranbauen. Wenn du das schaffst, kriegst du neue Karten. Und du spielst so lange, bis dein Kartenstapel leer ist. Und je besser du das aber machst, desto häufiger kriegst du immer wieder neue Karten. Und dann hast du halt so einen Highscore, der so ein bisschen mitzählt. Das bemisst sich dann auch dann noch so ein bisschen daran, wie gut du die Sachen zusammenpackst. Man hat aber diese Grundregeln relativ schnell drauf. Und dann ist es einfach irgendwie ein entspanntes Platzieren von Karten mit einer lockeren Musik. Und das Ganze ist total ästhetisch. Und diese Städte sehen auch schön aus. Und ich mag so Städtebauspiele total gerne. Aber ja, das habe ich gestern Abend, habe ich mir das runtergeladen und ich wollte heute Morgen so zum Frühstück mal kurz reingucken und dann, glaube ich, saß ich eine Stunde da und habe Dorfromantik gespielt. Ja, das kann ich sehr empfehlen.
Ja, das hört sich spannend an. Ich mochte sowas früher auch, aber ich hatte genauso wie du, würde ich beschreiben, meine Gamer-Zeit war eigentlich oder ist eigentlich vorbei, weil ich irgendwann festgestellt habe, wie viel Zeit ich dann noch und wie kompetitiv ich irgendwie selbst mit spielen, weil ich nur mit selber gespielt habe. Aber spannend, vielleicht gucke ich mir das auch mal an. Was ich empfehlen kann,
ja,
ich habe, und das ist jetzt keine Sache, die ich jetzt erst so dieses Jahr erfahren habe oder dieses Jahr gemacht habe, aber ich empfehle jedem Menschen mal selber Pralinen herzustellen. Ich habe in meinem Freundeskreis ja. Haben wir jetzt zum zweiten Mal leider erst in Folge jetzt in der Weihnachtszeit Pralinen hergestellt für Familie und Freunde. Und das ist etwas, wo man sich irgendwie schwer irgendwie 3-4 Männer irgendwie in der Küche vorstellen kann, die irgendwie Pralinen herstellen. Aber genauso war es bei uns. Und das ist eine schöne Erfahrung, sowas selber herzustellen, irgendwas zu machen, was auch am Ende schön ist und lecker. Es ist überhaupt nicht kompliziert. Also das ist, glaube ich, das Einfachste von der Welt. 1000-mal einfacher als Plätzchen backen oder sonst was. Und man hat was, was auch Leute freut. Man kann damit anderen Leuten Freude machen. Und vor allem ist es gut, wenn man sich dafür entscheidet, auch Pralinen zu machen, in der vielleicht Cognac drin ist. Dann wird der Abend auch sowieso noch ein bisschen lustiger.
Ja, total. Tatsächlich, ich habe lange während meines Bachelorstudiums im Schokoversum in Hamburg gearbeitet. Das ist ein Schokoladenmuseum. Und da gab es auch Pralinenkurse. Also ich habe da so Gästeführungen gemacht. Und da war genau das. Also da hast du halt dann mit Leuten da vor Ort halt Pralinen selber gemacht. Da mit diesen Hüllen und dann irgendwelche Cremes da rein und dann die verschließen und so. Genau den Kram. Das macht total viel Spaß.
Das macht super viel Spaß, super einfach. Und wie gesagt, man hat auch mal ein anderes Erlebnis mit seinen Freunden, als man sonst so häufig hat. Und das ist für mich immer wieder war ein sehr schönes, vielleicht das Highlight dieser Adventszeit, dieser Vorweihnachtszeit.
Ja, ich finde gerade mit Freunden, ich finde es immer geil, irgendwas zu machen, also wirklich was zu unternehmen. So, ich bin jetzt 26 und es gab so eine Zeit, da war das irgendwie nicht möglich. So, da hat man irgendwie so viele, weil dann, glaube ich, war noch so ein bisschen cool sein und so auch noch so ein Ding, so mit Anfang 20, ne? Und ich merke aber jetzt, so langsam sind wir alle so, hey, lass mal einfach Sachen machen, die Spaß machen. Und das sind dann halt auch manchmal genau solche Sachen. Und das macht manchmal einfach viel mehr Spaß. Wir waren irgendwie im Jump House und so, ne? Einfach. Und ja. Das, also finde ich irgendwie immer gut, wirklich was unternehmen, was irgendwie so Spaß macht, ja, eine Unternehmen. Ja.
Ja, nicht immer nur, auch jetzt gerade nicht immer nur ins Restaurant gehen, nicht immer nur in die Kneipe gehen oder irgendwie in die Disco gehen, sondern tatsächlich zu sagen, hey, lass mal was Schönes machen, was gegebenenfalls, also ein Jump House, idealerweise komplett ohne Alkohol, aber wo es zum Beispiel Alkohol auch nicht so ein großes Thema sein muss und so. Das finde ich persönlich auch ganz schön,
ja. Ja, ich finde auch, also wie immer saufen muss, dann machen die Aktivitäten vielleicht einfach nicht so viel Spaß, die man da macht. So, das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Ja, Jörn, das war, finde ich, ein wirklich sehr informativer, aber auch irgendwie entspannter und angenehmer Podcast. Ich habe sehr viel gelernt und ich glaube auch die HörerInnen dieses Podcasts haben jetzt sehr viel gelernt über Einwilligungsmanagement, Single Sign-On und diese ganze Plattformökonomie, die da irgendwie besteht. Vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Danke, dass ihr und du das euch eine Stunde angehört habt.
Ja, sehr, sehr gerne. Also es ist, um hier ein bisschen Ehrlichkeit auch anzubringen, ist ja mein Job, aber es ist auch immer schön, wenn der Job dann halt Spaß macht, ne? Weil ich es gibt ja schon auch mal so Folgen, wo man danach denkt, pff, ja, muss ich jetzt nicht nochmal haben, aber das war jetzt heute nicht so eine Folge. Und das Gespräch, ja. Das Gefühl hatte ich schon nach unserem Vorgespräch. Also, dass das wohl eher entspannt
ist. Ich freue mich immer darüber. Und ich freue mich immer darüber in meinem Job, wenn es wirklich Leute gibt, die sich das anhören wollen, was ich erzähle.
Ja, das ist das Gute an dem Podcast, weil die Idee, also hier ist der Spaß an der Sache nicht das Thema, weil das Thema wechselt ja immer, sondern der Bock auf Themen. Also sich mal in Sachen reinzudenken, mit denen man sonst gar nicht so viel zu tun hat. Ich habe mich mit dem Kram nie vorher wirklich großartig beschäftigt und wie du vielleicht an meiner Vorbereitung gemerkt hast, habe ich mich auch im Vorfeld natürlich damit beschäftigt, aber nicht jetzt super in die Tiefe gehen, weil ich finde gerade das halt cool, so mit dir jetzt in dem Fall, sich so in dieses Thema so reinzuarbeiten und diese ganzen Fragen zu stellen und so. Deswegen, ja, cool. Also hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht und
mir auch.
Gerne
mir
wieder.
Auch. Ja, gerne, gerne. Und dann viel Spaß auch bei Dorfromantik heute. Oder bei ChatGPT,
ja, je nachdem. Ja, genau. Ich mache ja noch ein Masterstudium und ich muss noch eine Hausarbeit schreiben. Und du glaubst nicht, wie schwer das ist, diese Hausarbeit nicht mit ChatGPT zu schreiben, sondern zu sagen, komm, ich mache das vernünftig. Alle meine Freunde sagen, hey, mach das doch einfach nicht irgendwie. Aber ich kann es nicht. Ich habe dann das Gefühl, wenn das rauskommt, dann, ja.
Du kannst es ja als wissenschaftlichen Versuch irgendwie sehen, zu sagen, ob das rauskommt. Ich meine, das könnte ja der Teil deiner Masterarbeit sein.
Genau, ja, für die Masterarbeit taugt es nicht, aber noch so die ein oder andere kleine Hausarbeit. Naja, mal gucken, wir werden sehen. Vielen Dank, dass du da warst, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ihr wisst, ich habe es ja am Anfang schon mal gesagt, aber trotzdem noch mal kurz erwähnt, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann tut ihr das am ehesten damit, dass ihr diesen Podcast abonniert. Man kann mittlerweile bei Spotify, glaube ich, auch eine Glocke drücken. Dann werdet ihr benachrichtigt, wenn die neue Folge rauskommt. Das ist ja immer jeden zweiten Montag. Also drückt gerne diese Glocke und das Wichtigste überhaupt, schreibt Bewertung. Schreibt 5-Sterne-Bewertung, am besten 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, auf Spotify. Damit helft ihr uns mehr als mit jedem netten Gedanken, den ihr habt. Den ihr auch gerne haben sollt, aber Bewertungen sind der Shit. Und damit wünsche ich euch jetzt eine schöne restliche Woche. Dir auch, Jörn, und bis bald.
Tech und Rara. Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Terrain.